Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Hier geht es heute um das Thema, wie kann ich meine Masken fallen lassen und wie wird es mir auch egal, was andere über mich denken. Und da habe ich mir eine meiner absoluten Lieblingskolleginnen eingeladen, die großartige Melanie Pigneter. Hallo Melanie.
Vielen Dank, liebe Sarah. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Melanie, magst du dich nochmal für alle, die dich nicht kennen, ich glaube, es sind nicht so viele, aber für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, mal kurz vorstellen in eigenen Worten?
Ja, klar, sehr, sehr gerne. Also ich bin Melanie, ich lebe in Wien und ja, ich kenne die Sarah, weil wir einige Überschneidungspunkte haben in unserem täglichen Tun, in unserer Leidenschaft, in unserer Berufung. Das heißt, ich bin ebenso Coachin, ich bin Mentaltrainerin und ich versuche Menschen auf Social Media, in meinem Podcast, in meinen Büchern, in Videos, in Webinaren und Kursen mit meinen Themen zu inspirieren. Meine Themen sind Selbstliebe, das innere Kind, mentale Gesundheit, Loslassen und vieles mehr. Genau.
Melanie, Masken. Würdest du sagen, du hast öfter mal eine Maske auf und was bedeutet das?
Ja, das ist gleich eine ganz schwierige Frage zum Start. Ich denke mal, Masken habe ich nicht mehr so oft auf. Ich hatte sie früher öfter auf. Was ich durchaus noch habe, aber das ist so ein anderes Thema, sind Rollen. Ich glaube, Rollen kennt jeder. Wir haben alle im Leben verschiedene Rollen, aber der große Unterschied zwischen der Maske und der Rolle ist eben, dass die Maske sozusagen dazu dient, um etwas von uns zu verstecken. Und ich glaube, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Ich denke, dass ich mittlerweile ja alles zeige, was ich bin, auch wenn das mal nicht so das ist, was sich die anderen wünschen und erwarten, oder auch wenn das mal fehlerhaft ist oder nicht mit der Meinung der meisten übereinstimmt, zeige ich das mittlerweile trotzdem. Aber das war natürlich nicht immer so. Denn früher habe ich auch das Gefühl gehabt, wenn ich so 10, 15 Jahre zurückdenke, da habe ich oft das Gefühl gehabt, ich habe da so einen Vorhang und hinter diesem Vorhang verstecke ich all diese Anteile oder diese Dinge, von denen ich glaube, dass die nicht genug sind, dass sie anderen nicht gefallen. Und auf der Bühne zeige ich nur die Anteile, die anderen gefallen. Und zusätzlich setze ich mir auch noch eine Maske auf und erstelle noch ein paar Anteile, von denen ich denke, dass sie anderen gefallen. Erstelle noch ein paar zusätzliche Rollen und Eigenschaften, um möglichst viel Applaus auf dieser Bühne zu bekommen.
Ich finde die Unterscheidung zwischen Rolle und Maske, die du gemacht hast, super, denn um es auch nochmal zusammenzufassen, ne, wir alle, wie du ja auch gesagt hast, haben Rollen, wir alle leben in Systemen, daher kommt ja auch zum Beispiel der systemische Ansatz im Coaching, wir sind selbst ein System, ja, jeder Mensch für sich, aber wir leben im System Familie, Nachbarschaft, Beruf. Also wir sind nie losgelöst komplett, aber das auch was Positives hat, ja, weil das auch bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Job nicht mehr so zufrieden bin, dann kann ich mir angucken, warum bin ich nicht so zufrieden, was in dem System läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle und was bräuchte es für Änderungen in dem System? Das heißt, wer könnte quasi mit mir diese Veränderung angehen? Und genau, und wir müssen unterschiedlichen Rollen gerecht werden oder dürfen. Und ich bin mit Sicherheit auch in dem System Arbeit eine andere Sarah als in dem System Mutter sein zum Beispiel. Na, dann ja, es zeigt man andere Anteile von sich. Aber die Maske ist eben dieses etwas zu verstecken, nicht dass andere Anteile in den Vordergrund rücken, ja, sondern eben, dass wir etwas verstecken oder etwas hinzudichten. Und Warum machen wir das? Weil wir ja eigentlich bestimmen wollen, wie andere uns sehen und wie andere über uns denken. Und zwar positiv, oder? Dass die anderen denken, oh Mensch, die Sarah ist ja toll und die Melanie, die ist ja toll. Und wir machen es, weil wir eigentlich von uns glauben, so wie wir sind, sind wir nicht toll oder glaubten. Wie war das für dich früher, als du dir noch Masken aufgesetzt hast?
Ja, das war vor allem anstrengend, muss man sagen. Also wahrscheinlich mit der Zeit bemerkt man das gar nicht mehr, wie viel Energie einem das raubt, ja. Zum einen ist es anstrengend und zum anderen ist es ja komplett unbefriedigend, weil die allerliebsten Menschen, die immer auf der Bühne stehen und da alles zeigen, was andere sich von ihnen wünschen, die ständig Applaus dafür bekommen, wie sie sind, weil sie immer lieb sind, weil sie immer höflich sind, weil sie nur die besten Dinge aus ihrem Leben erzählen, denen geht's ja damit auch gar nicht unbedingt so gut, weil es nicht befriedigend ist, weil sie bekommen zwar den Applaus, das heißt die Zustimmung von den Menschen, die sagen, ja klar, lade ich dich zu meiner Party ein, du musst unbedingt dabei sein. Das heißt, sie bekommen ja diese Zuneigung und dieses Ja, wir wollen dich und ja, so wie du bist, bist du toll. Aber sie für sich wissen ja, dass das nicht sie sind, sondern dass da noch andere Anteile sind, die nicht dabei sind und deswegen werden sie nur für einen Teil von sich geliebt oder einen Teil, der sie gar nicht sind. Das heißt, in Wahrheit fühlen sie sich nicht als Person im Gesamten bestätigt oder als Person im Gesamten geliebt. Und das kann auf lange Zeit extrem kräftezehrend sein, ja. Daher kommt auch das Gefühl, dass ganz, ganz viele kennen, dass sie nie genug Bestätigung bekommen, dass sie immer mehr nach Anerkennung suchen, weil das ja keine echte Bestätigung ist, ja. Die freundliche Nachbarin, die eben so freundlich ist, weil du immer freundlich bist und immer ja sagst, das ist ja keine echte Bestätigung dafür, dass du gemocht und geliebt und angenommen wirst, weil der zeigst du ja nicht dein echtes Ich, sondern maximal einen kleinen Teil davon. Und deswegen suchst du oder suchen wir dann im Außen, und so war es bei mir auf jeden Fall früher auch, immer mehr und mehr Anerkennung durch unser Tun, dadurch, dass wir bestimmte Dinge von uns erzählen, dadurch, dass wir bestimmte Dinge sagen, die andere hören wollen. Und trotzdem fühlen wir uns, und vielleicht kennt der ein oder andere das Gefühl, immer ein bisschen zu wenig geliebt und gesehen. Ja.
Und es ist ja auch so ein Teufelskreis, weil ich, umso mehr ich geliebt werde für das, was ich eigentlich ja nicht bin, komplett, habe ich das Gefühl, ich muss das, was ich eigentlich bin, noch mehr verstecken und den einen Teil, den einen Aspekt, die einen Geschichten oder die immer Hilfsbereite noch weiter nach vorne rücken. Und komme in so einen Teufelskreis, weil ich ja quasi auch immer damit rechnen muss, hey, weil ich darf die Kontrolle nicht verlieren über das Narrativ hier, was ich gerade spinne. Und irgendwie, was ist, wenn ich eigentlich auffliege? Ich darf hier nicht auffliegen. Und rücke eben die echte Sarah immer weiter in den Hintergrund und verstecke die immer mehr. Und dadurch wird sie ja da für mich immer mehr zu dieser Persona non grata, die eigentlich nicht gesehen werden darf und deswegen ja immer weiter quasi in den Schatten gedrängt wird.
Voll schön erklärt. Also das ist ja wirklich dieses Masking, wie es die Psychologie beschreibt, ja. Also du stehst auf der Bühne, du gibst immer das, was die anderen sehen wollen, bekommst noch mehr Applaus. Das ermutigt dich dazu, noch mehr zu zeigen von dem, was die sehen wollen. Aber du hast schreckliche Angst davor, jetzt einfach den Vorhang aufzumachen, wo man alles von dir sieht, all die Dinge, die du versteckst, weil du denkst, du bist nicht gut genug. Und du hast einfach große Angst davor, weil du denkst, dann gibt es keinen Applaus mehr, dann würdest du nur noch ausgebuht werden. Und mit diesen Gedanken immer zu leben, das ist natürlich massiv anstrengend und ja, auch massiv unbefriedigend, ne? Also das kommt ja nie, die Liebe und die Zuneigung kommt ja nie bei mir an. Ja, und was da auch eben so ein Punkt ist, dass es uns immer darum geht, wenn man in diesem Kreislauf drinnen steckt, geht es uns immer darum, anderen gefallen zu wollen. Wir wollen also immer, dass die anderen gut über uns denken. Und das ist so ein weiterer Baustein dieses Kreislaufes. Wir tun und machen also immer das, dass andere gut über uns denken. Und trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, dass sie es eben nicht tun und fühlen uns dabei massiv schlecht und beginnen wieder sozusagen zu strugglen und zu tun und auszugleichen.
Und die Prämisse unseres ganzen Handelns oder der Ausgangspunkt ist ja, andere könnten nicht gut über uns denken. Wir gehen ja nicht in so eine Situation rein mit dem Vertrauen, ach Mensch, die werden schon gut über mich denken oder ist mir egal, was die denken, sondern der Ausgangspunkt ist ja immer, die könnten schlecht über mich denken. Das heißt, unser Fokus ist ja komplett darauf gerichtet, unseres Geistes. Und ja, wir malen uns eigentlich von vornherein immer das Worst-Case-Szenario in unserem Kopf aus. Und das ist ja auch eine Haltung, die ja unser Nervensystem komplett in Aufruhr bringt, wenn wir uns immer das Schlechteste vorstellen. Und hinzu, du hast es eben schon angesprochen, kommt ja dann, man zeigt immer nur einen Teil von sich, man bekommt eigentlich nie die richtige Liebe und Bestätigung oder die wahre Liebe, weil man es ja selber nicht zulässt, weil man ja selber quasi sich nicht zeigt. Und das finde ich immer so tragisch, dass wir eben auf der Suche nach Liebe und Bestätigung uns immer weiter mehr in die Isolation begeben. Das ist ja eigentlich so das Paradoxon da dran. Wobei ja
wir
eben
in die Entfremdung, ne? Also ja. Wir werden uns selbst immer fremder, ja.
Wir werden uns selbst immer fremder und wir werden eben dadurch auch anderen immer fremder. Wobei ja Nähe total gut tun kann, um genau damit zu arbeiten. Also sich wirklich zu zeigen, vulnerabel zu machen, zu sagen, hey, manchmal wird mir auch alles zu viel und ich bin nicht immer die Liebe und die Gütige und die Erfolgreiche. Was hat dir geholfen oder was hilft auch den Menschen, mit denen du arbeitest, das für sich zu wandeln, also diese Selbstakzeptanz zu finden und sich dann auch anderen eben so zu zeigen, wie sie wirklich sind, weg von dem, ich nenne es jetzt mal ganz hart, Manipulativen, weil jetzt zum Beispiel People-Pleaser, denken wir immer, ja, die sind dort, die wollen immer, dass es allen gut geht. Das ist nur eine Folgeerscheinung, würde ich sagen. People-Pleaser sind eigentlich auch Manipulatoren. Die wollen bestimmen, wenn ich ein People-Pleaser bin, will ich bestimmen, wie andere über mich denken. Genauso, wenn ich eine Perfektionistin bin, genauso, wenn ich mich immer anpasse, mache das nicht, meine Perfektionismus mache ich nicht unbedingt aus Liebe zu meiner Arbeit. Und mich anpassen tue ich auch nicht, weil ich denke, ach, mir ist viel wichtiger, dass den anderen gut geht. Dahinter steckt ja eben zu bestimmen, wie denken andere über mich. Und wie hast du das geschafft, dass dir das letztendlich egal geworden ist und du dich eben auch zeigst mit deinen Facetten als Ganzes? Als Melanie und dich da ja auch vulnerabel mitmachst.
Ja, also ich versuche mal so ein Erlebnis. Ich nehme jetzt aber wieder die Metapher zu beschreiben. Es gab einfach so ein Erlebnis, da ging es nicht mehr anders und ich ging sozusagen auf diese Bühne. Wir nehmen wieder diese Bühne her und ich habe einfach diesen Vorhang aufgemacht in der Erwartung, dass sich mich jetzt alle ausbuhen. Aber das Erstaunliche, was passiert ist, das heißt, ich habe mich in meinen Verletzlichkeiten gezeigt, ich habe mich in meinen Fehlern gezeigt, in all dem, was ich nicht kann, in all dem, was auch nicht schön ist. Also ich bin so ein Mensch, der auch sehr schnell mal wütend ist und das dann auch rauslässt und wo ich mir im Nachhinein denke, okay, das war nicht okay. Und all das mal gezeigt und dann habe ich mir erwartet, jetzt werde ich ausgebuht. Aber was ist passiert? Niemand hat mich für all diese Facetten, die ich immer versteckt habe, ausgebuht. Nein, Es hat der Erste zu klatschen begonnen, der Zweite und irgendwann haben alle geklatscht. Und das ist es auch, was ich tagtäglich auf Instagram erlebe. Zum Beispiel in meinen Stories, da bin ich immer, erzähle ich immer sehr viel aus meinem Alltag. Auch das, was nicht so gut läuft. Abgesehen davon, dass ich ganz viele Tippfehler mache, weil ich einfach zu ungeduldig bin, Stories Korrektur zu lesen. Und das heißt, da geht es ganz viel um Fehler. Es geht ganz viel um Macken. Es geht ganz viel darum, wo es in meinem Leben nicht so gut läuft. Und die Leute lieben das. Und ich glaube, es ist untertrieben, wenn ich nicht schon, wenn ich jetzt sage, ich habe mehr als 1000 Nachrichten dazu bekommen, dass die Leute genau deshalb da sind, weil es eben nicht perfekt ist. Weil wir ja gar keine perfekten Menschen mögen. Das ist ja das Verrückte. Wirklich, sich mal zu merken, niemand mag perfekte Menschen. Aber jeder will perfekt sein. Keiner will perfekte Menschen als Freunde haben. Spür mal in dich rein, ob dieser Satz für dich wahr ist. Mögen wir nicht. Wir mögen echte Menschen. Wir mögen Fehler. Fehler, die man verurteilen kann, aber in denen wir uns wiedererkennen, weil wir sie selbst schon gemacht haben. Menschen, die eben nicht perfekt sind. Das ist so dieser erste Punkt, diese erste große Erkenntnis, die ich hatte. Und die zweite große Erkenntnis, die mir dann davon geholfen hat, davon loszukommen, war mein Denken. Wir denken ständig drüber nach, was andere über uns denken und schlussfolgern meist, wenn ich jetzt das sage, denken die negativ. Ah, ich schaue komisch rein, jetzt ist mein erster Eindruck schlecht. Wenn ich jetzt nichts sage oder so schaue oder so, dann denken die was Negatives. Das ist oft so, das geht in unserem Kopf ab. Und oder wenn ich jetzt da meine Meinung dazu sage, dann verurteilen die das. Aber woher wollen wir es denn wissen? Woher kommt denn die Schlussfolgerung? Wenn ich jetzt so oder so bin, dann denken andere schlecht über mich. Ich nehme mal ein Beispiel. Früher im Restaurant ist es mir unglaublich schwer gefallen zu sagen, kann ich das oder das umbestellen, weil das möchte ich nicht. Das ist mir irgendwie, ja, dann bist du so kompliziert, was sollen denn die anderen denken? Oder vielleicht habe ich auch mal ein Gericht bekommen, was nicht so war wie geplant oder wie bestellt und ich habe es einfach gegessen. Und mittlerweile ist so, ich liebe ja Aperol Spritz und mittlerweile ist so, sobald mir ein Aperol Spritz mit zu wenig Eis oder ohne Orange oder mit der falschen Mengenzuteilung serviert wird, ja, dann gebe ich einfach wieder zurück. Ich sage einfach, so passt das nicht. Können Sie das nochmal richtig mixen? Das hätte ich mich früher nie getraut, weil ich hätte mir gedacht, was denkt der Nebentisch? Was denkt die Kellnerin? Was denkt die Person, mit der ich gerade da bin? Die ist ja extra kompliziert. Na, so ein schwieriger Mensch. Also es sind wirklich so Kleinigkeiten, von denen wir uns lenken lassen. Aber Tatsache ist, ich weiß ja nicht, was mein Gegenüber denkt. Ich weiß nicht, was die Kellnerin denkt und ich weiß nicht, was der nächste Tisch denkt. Sondern ich denke, dass sie so schlecht über mich denken, weil ich selbst genau so über mich denke. Das heißt, ein Mensch, der von sich selbst überzeugt ist und von sich selbst sehr positiv denkt, der betritt eine Bühne und er hat keine Angst, ausgebuht zu werden. Er ist sich dessen bewusst und glaubt daran, dass er Applaus bekommen wird. Und wenn ich so denke, nämlich positiv über mich selbst und wohlwollend, dann werde ich aufhören, mir ständig Gedanken drüber zu machen, was andere denken können, beziehungsweise dass sie schlecht denken. Denn in Wahrheit lege ich nur meine Gedanken auf ihre um, denn ihre, die kenne ich ja gar nicht. Und es ist so, dass 90% der Gedanken, die wir anderen zuschreiben, dieser negativen Gedanken, die werden von anderen gar nie gedacht. Die werden nur von uns gedacht. Und das hat mir auch nochmal sehr davon geholfen, wegzukommen und einfach am richtigen Ort zu arbeiten, nämlich an mir selbst und das, was ich über mich denke.
Super schöne Bilder und einleuchtende. Fallen mir gleich zwei Sachen an. Früher mal, ich konnte das nämlich auch gar nicht. Irgendwie was zurückgeben und ja, ich hatte immer das Gefühl, sonst bin ich schwierig. Es hat aber auch natürlich auch on top noch mit Erziehung zu tun. Ne? Man muss auch sagen, sowas verfestigt sich ja auch. Wir sind alles erwachsene Menschen jetzt hier. Und wenn wir so ein Muster haben, dann fällt es auch schwierig, das abzulegen. Also ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber das ist ein Weg. Das erste ist die Erkenntnis, das zweite ist dann das Übungsfeld. Das müssen wir üben. So, ja, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit immer anders gemacht haben, und ich werde nie vergessen, ich war mal bei einer Massage und die haben dann so am Gesicht, an der Stirn gedrückt und ich habe schon gemerkt, das tut richtig weh, aber ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, auch nicht, als sie es ein zweites Mal gemacht haben. Und am nächsten Tag, ich hatte richtig einen blauen Fleck an der Stirn und meine Freundin hat auch gesagt, wieso hast du denn nichts gesagt? Und ich so, ach nee, nee, passt schon. Ne? So, also das so, ja, wird mir jetzt auch nicht nochmal passieren. Und das schöne Bild würde ich gerne aufgreifen von dir mit der Bühne, weil das Leben ist ja letztendlich wie unsere Bühne. Und wenn wir es schaffen, ohne die Masken auf dieser Bühne zu sein und für andere die ganze Zeit eine Rolle zu spielen, dann werden wir auch Regisseurinnen in unserem eigenen Film. Dann schreiben wir das Drehbuch, dann führen wir Regie. Solange wir das nicht machen, hampeln wir die ganze Zeit nur für andere Leute rum. Und die,
ja, total,
ohne dass sie es wissen übrigens, führen Regie in unserem Film.
Ja, voll schön. Voll schön, die Metapher, ja.
Und deswegen so wichtig, du hast es eben auch schon angesprochen, dass wenn wir dann unsere Anteile zeigen, vielleicht eben nicht für jeden davon Applaus kriegen. Und wie gehe ich denn damit um? Ja, vor allem auch, wenn ich jetzt anfange, ich höre jetzt dieses Podcast-Interview, und denke mir, okay, stimmt, ich fühle mich hier ertappt, ich mache es jetzt anders. Jetzt fangen wir an, es anders zu machen. Kann ja auch für manche Leute ein bisschen unbequem werden, ne? Weil, also wenn ich es immer anderen recht gemacht habe, also die Person, der ich es immer recht gemacht habe, die findet das vielleicht jetzt erstmal komisch oder im schlimmsten Fall blöd, dass ich es jetzt eben mal nicht immer nur ihr recht mache. Ganz oft ist es bei Familien ja auch so, gar nicht böse gemeint, aber glaube, weil wir in unseren Kernfamilien, wenn wir mal unsere Eltern zum Beispiel nehmen, ja, sehr verwurzelt sind und wenn wir uns dann so auf unsere eigene Reise begeben, und ich meine jetzt nicht nur die Ablösung als Kind oder Teenager, sondern dann auch ja, vielleicht ausbrechen aus Rollen, die unsere Eltern auch als Erwachsene noch für uns vorsehen. Ja, also weiß ich nicht, den Job hinschmeißen und sagen, ich mache was anderes jetzt. Oder ja, uns mit Themen auseinandersetzen, die für sie jetzt nicht so zugänglich sind. Da ecken wir ja auch mal an. Wie kann ich denn jetzt eben meine gesunden Grenzen auch setzen, auch wenn ich Gegenwind kriege?
Ja, also das ist Grenzen setzen sozusagen in der Praxis, weil im echten Leben, da hören wir dann die coolen Dinge, die wir sagen können auf Instagram oder irgendwo im Podcast, aber im echten Leben sagt man dann der Mutter, ich akzeptiere das jetzt nicht mehr, dass du dich ständig in mein Leben einmischst und mich permanent fragst, wann ich endlich ein Kind bekomme. Und die Mama sagt dann nicht, oh toll, Applaus, Kind, du kannst Grenzen setzen, ich bin so stolz auf dich. Nee, die ist dann völlig eingeschnappt und sagt dann, es kann jetzt natürlich auch Freunde sein, aber wir bleiben jetzt mal bei der Familie, weil es da einfach so schwierig ist. Und sagt dann vielleicht, na, dann nehme ich jetzt gar nicht mehr an deinem Leben teil. Auch gut, wenn du das möchtest. Und es dreht sich natürlich um und ist angepissen. Und für so jemanden, der eigentlich immer nach Harmonie gestrebt hat, ist das natürlich verdammt schwer. Und also das Erste, was eben mal ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man in solchen Situationen nicht einfach hergeht und ich probiere jetzt mal spontan Grenzen setzen, sondern dass man sich wirklich mal überlegt über eine längere Zeit, über ein paar Wochen, hey, wo werden meine Grenzen überschritten? Und zwar immer wieder. Und sich das mal aufschreibt, ja. Also, wo werden meine Grenzen überschritten? Und dann fällt mir ein, immer wieder beim Job, Situation XY, unterbricht mich immer wieder in einem Meeting, wenn ich was zu sagen habe, oder gibt immer wieder seine Arbeit als meine aus. In der Familie, Mutter, Vater mischen sich zu sehr in meine Entscheidungen ein, oder Mutter, Vater erwarten, dass sie für mich oberste Priorität haben, ich sofort springe, wenn sie etwas sagen. Also wirklich mal mitschreiben, wo wurden meine Grenzen in den letzten Wochen überschritten? Warum ist das so wichtig? Weil für typische Menschen, die bis jetzt mehr People-Pleaser waren, mehr harmoniebedürftig waren, ist es einfach so, dass Grenzen überschritten wurden. Du hast auch von deiner Massage erzählt, die Grenze wird überschritten, du merkst, es ist irgendwas unangenehm, aber eigentlich bist du dir in der Situation noch gar nicht darüber bewusst, dass eine Grenze überschritten wurde, sondern erst oft im Nachhinein. Und deswegen haben wir in der Situation oft noch gar keine Worte parat und ärgern uns im Nachhinein, was wir mit uns nicht alles machen lassen. Und deswegen ist es so gut, sich ein paar Wochen anzuschauen und zu schauen, wo wurden meine Grenzen in den letzten 4, 6, 8 Wochen überschritten, das aufzuschreiben und daraus sozusagen ein kleines Grenzengesetzbuch zu machen, wo dann einfach drinnen steht: Ich akzeptiere nicht mehr, wenn bei der Massage jemand so fest drückt, dass es wehtut. Ich akzeptiere nicht mehr, wenn meine Mutter sagt: Wann bekommst du denn jetzt endlich Kinder? Ich akzeptiere nicht mehr, wenn mein Vater sagt: Wo bleibst du denn? Du musst schon heute noch kommen. Also das wirklich mal alles aufzuschreiben und auch diesen Satz dann parat zu haben, weil oft fehlen uns die Worte. Und wenn wir das dann einmal aufgeschrieben haben, dann ist zumindest dieser Satz parat, den ich mal sagen kann: Hey, ich akzeptiere das nicht mehr, dass du immer von mir erwartest, dass ich sofort springe, wenn du anrufst. Das ist mal der erste Schritt, weil hier sonst schon die erste Möglichkeit zu scheitern ist. Und dann kommt eben öfter mal Gegenwind. Nicht immer. Also es kann durchaus sein, wenn man mit einer reflektierten Person das macht, dass sie mal so große Augen bekommt und sich denkt: Ja, okay, aber gut, ja. Wenn sie das nicht mehr akzeptiert, dann nehme ich das an. Aber es kann durchaus sein, dass da eine beleidigte Meldung kommt, dass da versucht wird, die Grenze gleich wieder aufzubrechen und so weiter. Und das ist auch etwas, was man in der Realität einfach oft erlebt und was bis zu einem gewissen Grad normal ist. Und das bedeutet nicht, dass du deine Grenze nicht wahren kannst, dass es jetzt nicht geklappt hat, sondern das bedeutet, dass deine Mutter, dein Vater, dein Kollege sich erst an die Grenze gewöhnen muss. Das heißt, du setzt sie einmal, er rebelliert, du setzt sie noch einmal, rebelliert noch ein bisschen, du setzt sie ein drittes Mal, sie wird begonnen zu akzeptieren. Und das ist fast immer so, ich würde sagen, 90% der Fälle. Wenn es nicht so ist, ist auch klar, was zu tun ist, nämlich Konsequenzen. Also wenn jemand deine Grenzen absolut missachtet, und dann rede ich von, du hast sie mal probiert und er missachtet sie trotzdem, dann bleibt dir nur noch ein Schritt und der lautet: eine Konsequenz ziehen. Das kann Abstand bedeuten, das kann bedeuten, dass du gewisse Dinge für diese Person nicht mehr machst, dass du für diese Person in gewissen Bereichen nicht mehr zur Verfügung stehst, oder im Worst Case, wenn es also wirklich um eine große Sache für dich geht, um etwas, was dich extrem belastet, dass du auf Abstand gehst oder den Kontakt abbrichst. Genau. So ein kleiner Guide, wie man sozusagen Grenzen setzen beginnen kann und welche Optionen es da gibt.
Das beschreibt auch nochmal erstmal vielen Dank für den Guide. Und das bringt es auch nochmal so schön auf den Punkt, was wir eingangs hatten, ne? Wir befinden uns immer in Systemen. Ich bin nicht alleine dafür verantwortlich, dass dieses System aufrechterhalten wird. Ja, ich bin nicht diejenige, die sich zu 180% aufopfern muss, damit das System funktioniert, sondern alle Akteure in diesem System sind dafür verantwortlich. Also ob es jetzt die Eltern sind, ob es die Kollegen sind, jeder ist mit daran beteiligt. Und wir meinen ja oft nur, es liegt nur an mir. Wenn ich jetzt diese Grenze ziehe, dann bricht das System zusammen. Nein, ja, es ist ein Zusammenspiel, ein Akzeptieren, ein Aufeinanderzugehen oder eben sonst, ne, die Konsequenz, von der du gesprochen hast, im schlimmsten Fall verlassen wir dann das System halt und sagen, das ist der Abstand, von dem du eben gesprochen hast, das passt für mich nicht mehr, gibt aber natürlich auch noch andere Konsequenzen. Und was bei mir gerade noch so wirklich hängen geblieben ist von deinen Worten, ist: Das machst du einmal, die Grenze setzen, beim zweiten Mal und beim dritten Mal wird wird angefangen, sie zu akzeptieren. Und da habe ich so richtig gemerkt, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört, kennt es, dass man mal was zum ersten Mal verbalisiert hat und das ist vielleicht noch so auf Unverständnis gestoßen oder wurde nicht beachtet oder zur Seite geschoben. Beim zweiten Mal vielleicht auch noch. Und beim dritten Mal wurde es aber gesehen. Es wurde gehört. Und das macht ja schon mal einen großen Unterschied. Und dann haben sich langsam die Dinge begonnen zu verändern.
Ja.
Das stimmt. Die Bühne. Die Grenzen. Der Aperol-Spritz, von dem du gesprochen hast. Es gibt eine Person, die genau das alles durchlebt. Magst du die uns mal vorstellen?
Ja, voll gerne. Und zwar ist es meine Eva, die Eva aus meinem neuen Buch Wiedersehen mit dir selbst zwischen Pizza und Aperol. Und Eva ist keine Heldin, sondern Eva ist die Hauptdarstellerin in dieser Geschichte. Also das ist eine ratgebende Geschichte sozusagen. Und Eva hat ganz viele Probleme, die ich und du kennen. Also sie ist keine Superheldin, sondern sie ist sozusagen vielmehr eine Mischung von meinen Followern, meinen Lesern, wie ich und vielleicht auch du früher waren, welche Probleme uns da im Weg gestanden haben. Und einige davon haben wir heute besprochen. Und in dem Buch geht es darum, dass die meisten von uns über viele Jahre hinweg sich Schichten aneignen, diese Masken, immer mehr Masken und immer mehr Schichten und immer mehr Schichten. Und irgendwann wissen wir gar nicht mehr so genau, wer da eigentlich drunter verborgen liegt. Und zwischen dem Kampf, Grenzen zu setzen, sich endlich mal gut genug zu fühlen und diesen ewigen Gefährten, dass ich bin nicht gut genug, loszulassen, endlich mal trauen zu sagen, in meinem Aperol fehlt die Orange, ist es sozusagen der Hauptinhalt des Buches, dass Eva ein Wiedersehen mit ihrem echten Selbst hat. Und ja, ich hoffe, dass ich mit dem Buch ganz, ganz viele dazu inspirieren kann. Auf der einen Seite bei ganz praktischen Dingen, wie lerne ich Grenzen zu setzen? Wie lerne ich, dass ich nicht mehr so viel nachdenke drüber, was andere denken, eben durch Evas Erfahrungen. Und ja, und dann hoffe ich natürlich auch noch, dass die Leute ganz viel Freude am Lesen haben, weil es halt einfach eine wunderschöne Geschichte ist, die in einer wunderschönen Kulisse, nämlich in Italien stattfindet. Eva macht einen Roadtrip sozusagen mit einem alten VW-Bus namens Perta, den sie von ihrem schrulligen Onkel geerbt hat. Und ja, diese Reise hält einige Begegnungen für sie bereit, die sie einen Riesenschritt weiterbringen beim Wiedersehen mit sich selbst.
Du hattest mich schon bei dem Wort Roadtrip, ich durfte ja schon reinlesen und ich habe es dir eingangs erzählt vom Interview, als ich damals studiert habe mit meinem Sohn zusammen, da waren wir in Österreich übrigens im Studentenwohnheim, das war so ein ganz abgewetzt, ich glaube, es hat irgendwie 8 Euro am Tag gekostet. Und ich habe immer gesagt, ich hätte mal so Lust auf einen Roadtrip. So ein Kommilitone von mir hat mich nämlich mal gefragt. Ich sage, das ist mein Traum, einen Roadtrip zu machen durch Südfrankreich. Bei mir war immer Südfrankreich. Und jetzt ist es wirklich seit, ich würde sagen, 14 Jahren, bin ich jeden Sommer in Südfrankreich und mache einen Roadtrip und es wird nie langweilig. Und deswegen, du hattest mich bei dem Wort Roadtrip und es ist ein wunderschönes Buch. Eva geht ja auch auf die Bühne, also auch im
Buch, ja.
Nicht nur im übertragenen Sinne lässt sie die Masken fallen.
Ja, stimmt, tatsächlich, ja. Es gibt ja mehrere Stationen, genau, und in einer Station kommt sie in eine Situation, sie weiß zwar nicht wie, aber wo sie plötzlich auch eine echte Bühne betreten muss, ja.
Und Eva steht eben auch für die Themen, die wir eben angesprochen haben, nicht nur das Masken fallen lassen, sondern vor allem auch das nach eigenen Bedingungen zu leben, also Regie im eigenen Leben zu führen. Aber da geht es auch um das Thema Kinderwunsch mit 35. Ich glaube, 35 ist sie. Welche Erwartungen werden da an dich gestellt? Wer sollst du angeblich sein in den Augen deiner Eltern oder in den Augen der Gesellschaft? Und wer willst du aber sein selber?
Ja,
Und das findet sie für sich heraus.
Genau, also Eva startet in der Geschichte mit einer ziemlich ungünstigen Situation. Der Job ist weg, der Partner ist weg. Sie ist tatsächlich auch schon 38 und sie hat einfach das Gefühl, im Leben nichts geschafft zu haben. Und ja, mit diesen miesen Startvoraussetzungen geht die Geschichte los, wie sich Eva Schritt für Schritt ihr Leben zurückerobert, von dem sie eigentlich gar nicht wusste, dass es so lange Zeit von anderen regiert wurde.
Also ihr Lieben, wenn diese Folge rauskommt, ist auch das Buch draußen und ihr findet es überall. Ich verlinke es euch. Wiedersehen mit mir selbst von der großartigen Melanie. Und ja, haben wir noch was zu sagen, Melanie? Nee, ich glaube, das war eine runde Folge und wir können die Hörerinnen und Hörer mit einem guten Gewissen entlassen, oder?
Ja, vielen lieben Dank.
Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und Melanie und ich wünschen dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.